Es gab einfach zwei krasse Todesfälle im ZDF. Darüber spreche ich jetzt zum ersten Mal. Die Leiterin des Auslandsjournals, Katrin Hellwig heißt sie, die ist an einem Samstagabend vor das Redaktionsgebäude getreten und ist umgefallen und ist daraus nicht mehr aufgewacht. Es hat im ZDF sowas von eingeschlagen und man muss doch wissen, sie war die Verantwortliche für sämtliche Corona-Spezials. Die ganzen Zahlen, die ganzen Sondersendungen waren unter ihrer Verantwortung. Da hat der Himmel ein Urteil gefällt. Und es gab noch eine Führungskraft, Nathe Litz-Bergkessel, die hat auch in der Aktualität gearbeitet, war verantwortlich für die Tagesmagazine. Die ist auch an einem Sonntag beim Fußballschauen auf der Couch einfach plötzlich weg gewesen. Die war einfach auf der Stelle tot. Aber darüber wurde nie mal kritisch reflektiert, was da eigentlich abgelaufen ist. Und für mich, das war ja wie ein Horrorfilm.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem neuen Gesicht, neu in Anführungsstrichen, Katrin Seibold. Vielen ist sie vielleicht bekannt vom ZDF, von Dreisat und so weiter. Sie hat studiert an der LMU in München, hat studiert an der Wilhelms-Universität in Münster, ihr Journalistendiplom gemacht an der Berliner Journalistenschule und ist jetzt freie Journalistin, so könnte man vielleicht sagen, folgt also ihrem Gewissen und keinem Dienstherrn mehr. Und darüber kommen wir vielleicht auch noch im Laufe des Gesprächs zu sprechen. Jetzt wollen wir erstmal damit starten. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen abrunden, Ihr Bild, und mit eigenen Worten mal erzählen, wie Ihr Werdegang so lief und dass man als Journalist, ich habe ja so das, bin hier angetreten, um ökonomische Themen zu bringen, habe ich festgestellt, ja, irgendwie hängt das ja alles zusammen. Wichtig auch, dass man die Meinungsfreiheit verteidigt. Früher dachte ich, ja, wenn da irgendwas im ZDF, ARD und Co., wenn das kommt, dann wird das schon stimmen. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Wie sind Sie denn da reingestolpert? Also dieses leicht naive, gut, man könnte auch sagen, dieses vereinfachte Weltbild hat sich heute ein wenig umgekehrt. Wie war das bei Ihnen?
Ja, also Journalist ist ja keine, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung, Herr Gutlang. Freut mich sehr, Sie hier zu sprechen. Dankeschön und auch an die Community. Ja, also ich habe Journalismus ganz von der Pike auf gelernt. Ich bin da gar nicht reingestolpert, sondern es ist ja auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Trotzdem kann man ein Journalistendiplom machen. Ich komme aus einem Münchner Vorort, bin da sehr harmonisch aufgewachsen, am Rande einer kleineren Stadt, die aber dann wiederum ganz schnell die Großstadt vor der Türe hat. Also man ist in einer halben Stunde mit der S-Bahn auf dem Münchner Marienplatz, aber hat auch vor der Haustür den Bauernhof. Und so hatte ich eine sehr schöne Kindheit und bin nach dem Abitur zum Lokalteil der Süddeutschen Zeitung in dieser Kreisstadt, in der ich da aufgewachsen bin, und habe dann angefangen nach dem Abi im Sommer, es war brüllende Hitze, angefangen für die SZ zu schreiben. Und das ist natürlich eine super Eingangspforte. Viele Journalisten träumen ewig davon, für die Süddeutsche mal schreiben zu dürfen. Aber das war ganz einfache ein Lokalblättchen. Da gibt es also auch den Kaninchenzüchterverein und ich durfte dann Reportagen über den Verein von Behinderten zum Beispiel machen und kam dann aber nicht nur mit der Reportage heim, sondern gleich mit einer Nachricht, dass das Bayerische Rote Kreuz die Trägerschaft von diesem Verein übernommen hat. Und dann waren die gleich begeistert. Ich hatte ja Abitur, ich hatte noch nie Journalismus gemacht, aber haben gesagt, oh, da ist eine, die bringt nicht nur sozusagen den Auftrag heim, sondern die bringt auch gleich den Aufmacher nach Hause. Ich wusste ja gar nicht, dass das so toll ist, aber so kam das dann, dass die mich dann auch sehr gefördert haben. Und da bin ich heute noch dankbar. Die haben mir das Schreiben beigebracht. Natürlich auch meine Deutschlehrer, so. Ich war ja schon immer interessiert an Medien, aber das richtig zu lernen, wie schreibe ich eine Reportage, was unterscheidet die Reportage vom Bericht und so weiter. Das hat mir die SZ in dieser Kleinstadt beigebracht und die Redaktion. Und dann wollte ich aber möglichst raus aus dem oberbayerischen Sumpf. Meine Eltern haben gesagt, das ist gut, wenn du woanders hingehst. Du musst nicht nur, da brauchst nicht nur Bayern kennen, sondern geh ruhig mal da, wohin es dich zieht. Und dann bin ich da im Sommer mit dem kleinen Autochen in den Norden getuckert, 9 Stunden. Ich werde es nie vergessen, nach Münster, Münster-Westfalen. Da sind Sie ja in der Nähe auch daheim, Herr Mutler, gell? Ja, genau. Das fand ich dann faszinierend, so eine Studentenstadt, wo also jeder, also Studierendenstadt, sagt man ja heute, Verzeihung.
Hier nicht, hier
Je
ist es
nachdem.
egal. Hier kann jeder so sprechen,
Hier
wie er
nicht.
meint. Ich halte nicht viel davon, wenn man den Menschen vorgibt, wie sie schreiben oder sprechen sollen. Für mich ist das eher so ein postmoderner Sprachfehler, der da mit diesem Sternchen in die Welt gekommen ist. Einfach so, ohne dass die Menschen da widersprechen konnten. Aber gut, fahren Sie fort. Das nur als kleine Ergänzung. Also hier können Sie
Das habe ich
sprechen,
jetzt
wie
ein
Sie.
bisschen. Bitte, das habe ich absichtlich gemacht. Ich weiß ja, dass die da nicht so drauf Wert legen. Genau, also jedenfalls, ich fand das toll, da fuhren also 50.000 junge Leute mit dem Fahrrad rum und die Stadt hat 250.000, also ein Fünftel junge Leute, war einfach der Hammer. Und Münster war großartig. Dann habe ich aber, und jetzt ist es ganz wichtig, ich habe dann bei der taz in Hamburg meine nächste journalistische Station gemacht. Und ja, für die sozusagen jetzt heute eher konservative Community ist ja die taz eine Provokation. Aber damals dachte man ja noch nicht so, will ich jetzt rechts oder links sein, sondern es ging vor allem um Stil. Also, wie schreibe ich denn eine sehr gute Reportage? Da wusste die Süddeutsche, die FAZ, die Welt, die wussten da Bescheid, noch ein paar andere, die Zeit natürlich auch. Aber dann hat es auch schon aufgehört und da ging es ja um Qualitätsjournalismus. Und bei der taz, da war natürlich auch ein bisschen so die Revoluzzer-Riege, zumindest das, was ich erst mal gelesen hatte. Auf der letzten Seite gab es diesen pointierten Comic und da fand so ein bisschen auch dieser gespitzte Griffel des Journalismus statt. Und den wollte ich halt unbedingt kennenlernen und natürlich die Stadt Hamburg. Und ich werde dann aber nie vergessen in der Redaktionskonferenz, wie dann diese richtig altlinken Frauen mit der filterlosen Pol Mol da morgens einen schon begrüßt haben, so, ach, was machen wir heute? Ah, ein Skandal, ah, da müssen wir was unternehmen und so. Und das ist natürlich als 21-Jährige, die dann im Sommer da ein Praktikum macht, ist einfach großartig, da einfach mal so einzutauchen. Und wie gesagt, ich habe mir dann nicht gedacht, oh, bin ich jetzt da politisch genau richtig, sondern da ging es um stilistisches kennenzulernen und auch dieses ganze Milieu. Ja, der nächste Sommer fand dann beim Bayerischen Rundfunk statt. Das war dann ein Sommer beim BR, Bayern 1, Bayern 2 Radio mit dem Familienfunk. Das waren politisch wirklich komplett verschiedene Sachen und auch, und da ging es ja viel mehr darum, welche Art von Radio mache ich denn da? Ja, also Bayern 3 war sozusagen die Jugendwelle und so für die Allgemeinheit, die ganzen Popsongs und Rock und so weiter. Bayern 2 Radio halt das Kulturprogramm. Da habe ich auch gut hingepasst. Und Bayern 1 war halt sozusagen, die haben immer gesagt, 95% unserer Hörer haben kein Abitur. Also bitte schreib's einfach, so einfach wie möglich. Und dafür habe ich dann schon gemerkt, ich bin zu kompliziert im Kopf. Ich bin auch nicht bayerisch genug. Da hätte ich dann richtig schönen Einschlag gebraucht. Also dafür habe ich mich nicht so geeignet. Aber es war eine nette Station. Ja, genau. Jetzt mache ich es, muss ich ein bisschen zusammenfassen, sonst wird es, glaube ich, zu lang. Ich bin dann also nach meinem Grundstudium in Münster, wegen dem BR auch und weil ich natürlich München als meine Heimat schon immer geliebt habe, bin ich wieder zurück nach München, hab da meinen Magister gemacht und bin danach auf die Berliner Journalistenschule. Und da ging es natürlich auch um Hauptstadtjournalismus. Da ging es jetzt einfach nur darum, nochmal das abzurunden. Ich hatte meinen Magister Artium und wollte nochmal ein Journalistendiplom obendrauf. Und die Journalistenschule konnte ja auch nochmal neue Türen öffnen, weil ich habe gemerkt, der BR ist auch ein ganz schön krasser Laden im Sinne von, wer denn da dann sich den Job ergattert, der will den auch ein Leben lang haben, weil München ist die Metropole in Bayern und dann kommt erstmal lange nichts. Da muss man nach Nürnberg, da muss man eigentlich Franke sein oder Passau, muss man Niederbayer sein oder Regensburg. Gut, Augsburg, da ist man schon fast wieder bei den Schwaben, da gehöre ich ja dann von der Mundart her gar nicht dazu. Also Sie merken schon, wenn man in München damals seriösen Rundfunkjournalismus machen wollte, dann konnte man eigentlich nur beim BR landen. Oder wenn man zum Fernsehen ging, gab es halt ProSieben Sat.1, aber das war ja dann schon privat. Und da habe ich damals den Stolz gehabt, ich werde nie Privatfernsehen machen. Es kommt bei mich nicht in die Tüte. Ich mache nur den sauberen, ordentlichen Journalismus und dazu gehört kein Boulevard. Ja. Da kann ich übrigens noch eine Anekdote erzählen, aber ich rede jetzt zu viel. Wollen Sie mal dazwischen gehen oder?
Alles bestens, frei raus, wie es gerade Ihnen beliebt. Das ist alles gut.
Okay.
Also wichtig ist ja, dass erstmal die Zuschauer und ich, dass wir sie kennenlernen zum einen. Und dann sprechen wir auch über den großen Aufhänger, über Ben Bernd und diesen ganzen Zirkus mit dieser Landesmedienanstalt oder wie das da heißt. Also ich wüsste gar nicht, dass ich jetzt Interesse an so an einer Medienanstalt hätte. Aber sei es drum, da kommen wir gleich zu. Wichtig wäre natürlich, wie war dann Ihr Weg, dann Dreisat, ZDF und so weiter und daraus dann, da werden wir vielleicht am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, wie es dann weiterging und wie Sie auch attackiert wurden. Also wir brauchen ja so ein bisschen so einen Spannungsbogen, die Leute sollen ja dabei bleiben, aber sie sollen sie natürlich auch kennenlernen und insofern erzählen Sie das bitte so, wie es gerade für Sie am besten passt.
Ja, also wir sprechen jetzt ja eigentlich über mich kennenlernen. Ich denke, mir ist wichtig, die Medienwelt kennenzulernen und darüber zu sprechen. Und ich habe in Berlin einen Tag in der Bild Berlin Redaktion verbracht. Und es war für mich hochspannend, weil ich hatte ja eben immer diesen Dünkel, oh, das ist ja Yellow, das ist Boulevard, damit habe ich nichts zu tun, da mache ich mir nur die Finger schmutzig. Aber im Rahmen der Journalistenschule dachte ich, oh ja, das möchte ich mir mal angucken. Und ich muss wirklich sagen, meine schlimmsten Befürchtungen oder auch Vorurteile haben sich dann halt auch bestätigt. Das Erste, was sie mir angeboten hatten, war, geh doch mal Witwen schütteln. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Also, eine Witwe ist ja dann eine, die gerade ihren Mann verloren hatte. Es gab dann irgend so eine Yellow-Geschichte da von einer Frau, die ihren Mann verloren hatte. Und ich sollte dann tatsächlich bei der anrufen oder da vorbeifahren und sie fragen, wie geht's Ihnen? Aber so eben mit dieser sensationslüsternen, voyeuristischen Art. Und also Witwenschütteln hieß, sie soll dann auch auf jeden Fall heulen oder in Tränen ausbrechen, sich beschweren. Also man sollte quasi als Reporter versuchen, den Kummerkasten zu spielen, um von der dann die ganzen Tränen und die ganzen Zitate da abzugrasen. Und ich fand das so schlimm. Ich habe gedacht, eine Frau, die trauert, das kannst du nicht machen. Und habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Geht nicht. Und dann, weil ich muss dann schon den ganzen Tag so lachen, weil ich es schon so absurd fand, weil ich dachte, das wären Vorurteile. Jetzt gebe ich denen eine Chance und dann bestätigt sich das. Dann habe ich eine zweite Chance bekommen, weil die natürlich das auch nicht so cool fanden, dass ich da Nein gesagt habe. Dann gab es diesen Rolf Eden. Das war so ein Edelplayboy. Und der hatte dann an dem Tag die News rausgehauen. Die Frau, die mit ihm die letzte Nacht verbringt, die bekommt 100.000 oder 200.000 Euro. Und dann sollte ich diese Story schreiben. Und dann bin ich tatsächlich connected worden, also habe die Telefonnummer bekommen mit Rolf Eden. Die Redaktion hatte schon das Foto mit ihm auf dem großen Bett sitzend. Und ich habe dann den Artikel geschrieben, 100.000 für die letzte Nacht. Und da saß dann der Rolf Eden aus seinem Riesenbett und hat frech in die Kamera gegrinst. Und ich habe dann da den Text geschrieben und dachte mir nur so, okay, wen soll dieser Text ansprechen? Ja, was, wen, wer, welche Frau überlegt sich, ja, okay, Augen zu und durch für 100.000 Euro dafür, dass es dann vielleicht die letzte Nacht sein könnte. Aber wie unwahrscheinlich ist das denn? Der Mann wird ja bestimmt noch leben. Also ich habe mir schon gedacht, der wird mit diesem Artikel null Erfolg haben. Aber Hauptsache, Bild Berlin hat irgendwie eine Story im Blatt und ein bisschen provokant und es geht irgendwie um Sex, whatever and Rock'n'Roll. So, okay. Also, das war mein Tag in der Bild Berlin. Das wollte ich hier kurz zum Besten geben, weil ich habe ja immer gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Dass ich später mal bei Bild TV auspacken würde, dass ich überhaupt mal mit Bild zu tun haben würde, hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber da können wir vielleicht gleich dazu kommen.
Ja, so schließt sich der Kreis. Und letztlich ist es ja auch differenziert zu betrachten. Da wird es ja auch Menschen geben, die seriös agieren. Was heißt seriös? Es liegt ja auch mal im Auge des Betrachters und es ist ja immerhin unterhaltsam. Und man sieht ja, er versucht den Anreiz dann so zu legen, dass möglichst viele dann nochmal eine Nacht mit ihm haben wollen, weil möglicherweise spekulieren sie dann auf sein Ableben, auf sein baldiges. Oder aber es kommt anders und die Leute sagen, oh nee, der ist mir noch zu fit, da warte ich noch ein bisschen, ein paar Jahre, bis er dann nicht mehr so ganz so fit ist. Naja, Sie sehen schon, man schmunzelt da ein wenig. Und dann ZDF und was ich jetzt auch letztens irgendwo gesehen hatte, war eben, dass sie da auch einen ziemlichen Spießrutenlauf erlebt haben. Und was ich jetzt aber auch mitnehme aus diesem Gespräch und der Möglichkeit, sie kennenlernen zu dürfen, ist eben die Tatsache, dass sie da sehr geradlinig sind und sich selbst treu bleiben und sagen, ja, also da irgendwie mit den Gefühlen und der Situation von einer Witwe schamlos zu spielen, das auszunutzen für eine Schlagzeile, dafür gebe ich mich nicht her. Das finde ich schon mal ein erstes Indiz für das, was dann später noch kam, wahrscheinlich, dass sie eben gesagt haben, also bis hier und nicht weiter. Und das möchte ich nicht mehr. Wie kamen Sie dann zum ZDF? Und Dreisat ist, glaube ich, Dreisat ist ja, es gibt ja einmal die ARD, da sind ja den NDR, WDR und so weiter, die ganzen Regionalfernsehen. Und dann gibt es ZDF, Dreisat, aber im Grunde ist es ja alles ja, öffentlich-rechtlich. Die Menschen werden gezwungen, dafür zu zahlen. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, Nein zu sagen, so wie Sie bei der Bild-Zeitung. Das Regulativ fehlt also. Insofern richtet sich das Sendeangebot nicht an den Konsumenten aus, sondern an dem von denen, die Menschen da einstellen, ganz offensichtlich. Das ist jetzt so der anreizbezogene Gedanke, wie ich da rangehe. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass diese Leute einfach zusehen sollten, dass sie sich so finanzieren, dass sie eben ein ablehnbares Angebot den Menschen machen. Aber vielleicht erleben wir das ja eines Tages. Schauen wir mal. Wie kamen Sie dann zum ZDF und wie hat sich dann so der Kreis geschlossen, dass Sie dann irgendwann dort nicht mehr waren und Nein gesagt haben oder Nein gesagt bekommen haben.
Ich muss ganz kurz einhaken und nur noch einen kleinen Marker setzen, was Sie gerade vorhin gesagt haben vor der Frage. Das stimmt so nicht, aber erinnern Sie mich dran, das Stichwort ist Audience. Es gibt nämlich jetzt eine Abteilung im ZDF, die heißt Audience. Und wenn wir darüber sprechen, dann werden Sie wissen, wie passgenau die gerade Marketing machen, gerade mit der jetzigen Intendanz von Dr. Norbert Himmler. Da wird also sehr genau geguckt, wie da Programm gemacht wird. Aber okay, ich möchte
wissen
gerne
Sie,
Ihre Frage
Sie,
beantworten.
Ich habe ja auch nur ein ganz kleines, begrenztes Sichtfeld und ein verkürztes Weltbild da an der Stelle. Dass ich auch nicht, ich bin ja da nicht. Das ist ja so das, was ich mir vorstelle, wie das so läuft. Und ich sehe eben, dass in meinen Themenfeldern, dass da nicht das Breite gespielt wird. Ne? Natürlich weiß ich auch, die schauen, was gefällt den meisten Menschen und was klickt gerade, was interessiert, was fesselt die Menschen, was treibt sie um. Aber natürlich gibt es auch Dienstherren, wo eben auch dann Befehl und Gehorsam wahrscheinlich läuft. Aber klar, da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Vielleicht nochmal dann weiter zu dem, wie Sie zum ZDF kamen und dann, wie Sie da eben dann auch wieder weggekommen sind.
Ja, Sie haben ja recht. Also das, der Eindruck ist ja, besteht ja da. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Okay, also
wie gesagt, man kann nichts verallgemeinern. Deswegen, wenn ich das so rausposaune, dann ist es ja einfach meine Meinung. Das sollte sich niemand zu eigen machen, sondern lieber selber denken und eben gucken, dass man mit selber denken durchs Leben kommt und nicht, indem man irgendwelche vorgefertigten Meinungen übernimmt. Auch nicht von mir und auch nicht von Ihnen.
Ja, also ich war auf der Journalistenschule in Berlin und wir hatten da eben unsere Journalistenschulklasse und da hat sich gleich herauskristallisiert, okay, der eine hat eben eher die Expertise Wirtschaft, der nächste Politik und ich war halt eher so die Kulturfrau. Übrigens hat man mir damals schon gesagt, Kulturjournalisten, die schwurbeln. Das war das erste Mal, wie ich mit dem Begriff Schwurbeln zu tun hatte. Das war ein völlig anderer Kontext. Die haben immer gesagt, ja, Feuilleton ist Schwurbelei. Und da ich aber mit dem SZ-Feuilleton aufgewachsen war, ja mit Joachim Kaiser, der über Opernaufführungen geschrieben hat, mit feinster Feder, das war eines meiner Schreibidole, da habe ich nur gesagt, wie kann man nur behaupten, dass ein Feuilletonist schwurbelt. Aber das war jetzt mir ganz wichtig, weil wir ja auch jetzt in einem ganz anderen Kontext sind. Okay, also ich hatte drei Praxisstationen, Süddeutsche Zeitung noch mal Nachrichten, da wollte ich im Haupthaus bei den Nachrichten noch mal reingucken. Dann war ich bei der Kulturzeit und ZDF New York Anfang 2003, ja kurz vorm Irakkrieg. Darüber hatte ich ja öffentlich schon auch mehrfach gesprochen. Genau, und dann wollte ich zum Kulturfernsehen und da gab es Aspekte in Berlin und die Kulturzeit in Mainz. Und Aspekte, da habe ich mich auch beworben, die hatten zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeiten und dann weiß ich noch genau, wie mir dann jemand sagte, doch geh zur Kulturzeit, da hast du nämlich viel mehr Programmzeit. Die machen jeden Tag 40 Minuten Live-Sendung von Montag bis Freitag. Da kannst du garantiert mehr Beiträge absetzen, als wenn du bei Aspekte einsteigst, die einmal in der Woche Freitagabend senden mit der ungefähr gleichen Sendezeit und eine Stunde. Überleg dir mal, kannst ja ausrechnen. Du willst ja auch richtig vorkommen im Programm und mit ausführlichen Beiträgen. Also geh zur Kulturzeit. Da ich ja schon davor mal ein ZDF-Praktikum gemacht hatte und diesen Lerchenberg kannte, dachte ich, um Gottes Willen, ja, also dieser Lerchenberg außerhalb von Mainz, das ist wirklich, also da sagen sich Fuchs und Haas gute Nacht. Da wird aber über die ganze Welt gesprochen und diskutiert und Programm gemacht. Und allein das fand ich ja schon bei meinem ersten Praktikum absurd. Das war 98. Wie kann eine ganze Kombo, ein Riesenstab an Journalisten und Mitarbeitern so viel Programm machen, die auf diesem Hügel sitzen? Die sind weder in Berlin, die sind nicht in Frankfurt City, die sind auch nicht in München oder Köln. Wo haben die den Grip zum allgemeinen Geschehen? Gut, aber das war ja dann, ich wollte ja einen Job haben. Nach der Journalistenschule dachte ich, okay, gut, ich fange jetzt einfach mal bei Kulturzeit an. Und ich muss zugeben, es war auch wirklich eine ganz tolle Redaktion. 40 Redakteure verteilt auch noch auf Wien und Zürich, weil es ja Dreisat ist. Also drei Länder, vier Rundfunkanstalten, kein Staatsvertrag wie in Frankreich bei Arte. Das ist ja ein Staatsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Dreisat ist ein Vertrag der Rundfunkanstalten. Also ARD, ZDF, ORF, Schweizer Fernsehen. Diese vier Rundfunkanstalten gestalten Dreisat. Das heißt, man telefoniert also fast täglich in den Nachrichten auch oder als CVD, man telefoniert mit Schweiz und Österreich. Ist ja großartig. Also fand ich toll und natürlich Kultur im Fernsehen. Da ich ja mit Musik aufgewachsen bin und Literaturwissenschaften studiert hatte, dachte ich, das ist genial und fand ich auch sehr lange genial. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen abkürzen. Also 2003 habe ich da angefangen. Jetzt sind da 18 Jahre. Ich habe in der Zeit zwei Kinder bekommen. Ich wurde auch für ein, also wurde auch vor die Kamera geholt, was mich unglaublich beflügelt hat. Aber wo ich dann auch gesagt habe, ich stehe jetzt vor der Kamera, ich bekomme gerade mein zweites Kind. Dann hat mein Chef gesagt, willst du nicht einfach wiederkommen? Das Baby war 3 Monate alt. Und dann habe ich gedacht, oh, zwei Kinder, nee, die haben nur eine Mama. Und diese Mama bin ich und ich bin für die wichtig. Und die sind mir auch so kostbar. Und ich weiß, ganz viele Mütter sagen, um Gottes Willen, weil ich mein Kind in die Krippe gebe, heißt es doch nicht, dass mein Kind für mich nicht kostbar sei. Aber das ist ein riesenfettes Thema, gerade im Bereich der Medien, weil wir ja alle die Geschichte mit Eva Herrmann miterlebt haben. Diese Frau hat als junge Mutter ein Buch geschrieben und wie sie sich freut, Apfelkuchen zu backen und mit dem Kind zu sein und wie schön es ist, sie als prominente Tagesschausprecherin und wurde dafür bei der Johannes B. Kerner Show sowas von niedergemacht und gebasht. Wir kennen alle die Geschichte, dass sie am Ende des Tag am Ende dieser Geschichte jetzt in Kanada lebt mit ihrem Lebensgefährten und sagt sie, habe ich vor kurzem erst in einem Gespräch mit dem Podcast Sachlich richtig gehört, dass sie wirklich gesagt hat, nee, sie kommt eigentlich gar nicht mehr gern nach Deutschland. Am liebsten nicht. Und das muss man sich mal vorstellen, so eine wunderschöne, tolle Journalistin, Tagesschausprecherin, da kommt, sagt jetzt wieder jemand, oh nein, sie war doch nur Sprecherin, sie war keine Journalistin. Anyway, dass wir das alle erlebt haben, hatte auf mich einen enormen Einfluss. Ja, meine Entscheidungen und wie schlecht ich mich gefühlt habe, zu sagen, nee, ich bleibe jetzt daheim. Ich gehe nicht wieder nach dem Berlinale Journal weiter vor die Kamera und mach da was. Nein, ich bleibe bei meinen Kindern jetzt erstmal und habe mir das zwar nicht so vorgenommen, ich hatte auch ganz schön gekämpft mit mir immer wieder, aber ich bin letztendlich 3 Jahre zu Hause geblieben. Und im Vergleich zu meinen Kolleginnen, die also mit stillend in der Maske, ja, hier die Wimpern, da die Moderationskarten und dann noch das Baby an der Brust und dann wird das schreiende Kind weggezerrt und der ZDF-Nanny gegeben, die dann schnell rausrennt mit dem Kinderwagen, damit die Moderatorin das Schreien nicht hört, damit sie sich wieder auf die Moderationskarten konzentrieren und dann zack, ab ins Studio. Das habe ich alles miterlebt. Und das fand ich so schlimm. Das werde ich nie vergessen. Entschuldigung, ich beantworte gleich Ihre Fragen zu den Medien, aber das hat mit den Medien zu tun und mit unserer gesellschaftlichen Veränderung, die wir durchlaufen haben, seit ich Abitur gemacht habe. Eine meiner ersten Geschichten bei der SZ in diesem Lokalteil war, Tagesmutter soll zum Beruf werden. Diesen Artikel, diesen Aufmacher habe ich geschrieben und habe damals noch die gefragt, was ist eigentlich eine Tagesmutter? Das war in meinem Weltbild nicht drin. So, und jetzt sind wir heute, wo jedes Kind ab dem ersten Geburtstag automatisch in die Kita kommt. Das ist eine riesengesellschaftliche Veränderung.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also das ist ja tatsächlich auch etwas, ich erinnere mich an so eine große Schlagzeile, wo stand, wir wollen die Hoheit über die Kinderbetten gewinnen. Also das ist, finde ich, total interessant und demaskierend, dass es eben darum ging, die kleinen Menschen schnellstmöglich in irgendeiner Art und Weise, ja, ich will nicht sagen zu indoktrinieren, aber zumindest in irgendeine Richtung zu lenken. Und ich glaube, wenn ich mich so, ich bin jetzt kein totaler Profi, was sowas angeht, aber ich glaube, die ersten paar Jahre sind schon, ist schon sehr wichtig, dass ja, die Kinder bei ihren Eltern und vor allem bei der Mutter, das ist ja der Hauptansprechpartner, das ist einfach gegen die Natur, was da stattfindet, nach meiner Beobachtung. Das können viele anders sehen, aber ich glaube, dass die jungen Menschen, die Kinder, dass die eben ihre Mutter brauchen tatsächlich. Und wie Sie schon sagten, wenn schreiend weggezerrt, damit da, man da eben seinen Job machen kann. Aber in dem Fall sieht die Natur eigentlich es vor, dass der Job in der Zeit, in dem Zeitraum das Kind ist. Und das ist, ich würde sagen, dass es künstlich ist. Also ich glaube nicht, dass es natürlich ist. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass Sie sagen, also die ersten 3 Jahre habe ich das so gemacht, weil diese Zeit kommt ja nicht wieder zurück. Und viele haben natürlich dann Angst, ja, dann bin ich da, schnelllebige Welt und dann kommen da andere und laufen mir den Rang ab. Das heißt, da ist dann so ein Druck, der vorhanden ist, dass man schnellstmöglich wieder vor die Kamera geht. Ist in anderen Berufen natürlich ähnlich. Das finde ich ganz fürchterlich und ich glaube auch bedauerlicherweise, dass staatliche Akteure ein großes Interesse daran haben, dass die Kinder, die jungen Menschen, die ja bei Null starten, unprogrammiert auf die Welt kommen, dass man die eben möglichst schnell da dieses Etatistische hineinprogrammiert. Das ist so meine Beobachtung. Das ist leider so. Und diese Überschrift, ich glaube, das hat sogar jemand gesagt, der später Kanzler wurde, die Hoheit über die Kinderbetten gewinnen. Das finde ich schon hart. Aber gut, das ist jetzt mein kleiner Monolog dazu gewesen. Mir war das nochmal wichtig, das zu unterstreichen, dass ich das beobachte. Und auch im Übrigen zum Thema Kultur. Stichwort, es hängt alles zusammen. Die Kultur ist das Fundament, auf dem wir stehen, und das Fundament, auf dem alles aufgebaut wird. Ja, da sind andere Dinge, die dann auch zum Tragen kommen. Aber es ist nicht umsonst, spricht der geschätzte Mitstreiter Jörg Guido Hülsmann sehr oft von der Inflationskultur. Ne? Also, dass das Geld verschlechtert wird, dass es also mittlerweile zu unserer Kultur gehört, weil wir uns dann ja auch alle reicher fühlen, weil größere Zahlen dran stehen an den Immobilien. Aber eigentlich werden sie de facto abgewohnt. Naja, gut, das nur nebenbei. Ich wollte das nur noch mal kurz unterstreichen, dass mir das sehr wichtig ist, zu überlegen, wie sehr haben wir uns eigentlich von der Natur entfernt, wie sehr leben wir in einem Modell, das gar nicht der Realität entspricht, wie wir eigentlich groß geworden sind als Menschheit oder wo wir herkommen. Wie sehr leben wir in irgendwelchen Städten, nicht mehr in der Natur, nicht mehr im Wald. Sie haben ja auch die Liebe zu den Hunden festgestellt, die uns ja in den Wald bringen, wieder in die Natur. All das ist so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass die Menschen halt in der Stadt leben. Aber jetzt schweife ich ein bisschen ab. Aber das waren so ein paar Impulse, die mir gerade gekommen sind. Kann ja jeder mal selber drüber nachdenken, wie sich das so entwickelt hat. Und das ist mir gerade auch total bewusst geworden, als Sie gesagt haben, das hat sich jetzt verändert in den letzten Dekaden. Also finde ich interessant. Es kam schleichend, aber vielleicht auch nicht ganz so schleichend.
Und es ist ja, wir können es dann auch zumachen, weil es ja ein Riesenthema ist. Aber ja, ich will nur noch sagen, es ist ja für jede Frau ein Kampf. Es ist auch für jede Familie ein Kampf und für die Männer, die Ehemänner ja dann auch die Väter. Ich habe mein erstes Kind dann früh abgegeben, mein erstes, weil dann der Chef anrief und sagte, ich habe hier ein tolles Thema, hast du nicht Lust, dieses Projekt zu betreuen? Ja gut, dann war ich schnell zurück und deswegen kann ich es auch vergleichen. Mein erstes Kind habe ich mit einem halben Jahr zu einer Tagesmutter halbtags. Beim zweiten bin ich 3 Jahre zu Hause geblieben und deswegen weiß ich, wie sich das unterschiedlich anfühlt und was das auch für eine Beziehung macht. Und wie Sie gerade richtig gesagt haben, man vermittelt dem Kind ja so viel mehr in den ersten Jahren als einfach nur, es wird betreut, es sitzt auf dem Spielplatz und lutscht irgendwie an der Brezen. Nein, da wird so viel Nonverbales weitergegeben und man soll ja auch davon geprägt sein. Das ist ja das, wie es von der Familie her ja auch kommt. Und warum möchte ich es denn dann nicht prägen? Weil es zu langweilig ist? Eigentlich ist es ja total interessant. Man muss nur auf eine andere Ebene gehen. Wir sind mal nicht auf der Kopfebene, sondern vielleicht mal auf der emotional-körperlichen Ebene. Und dann ist es sowas von beanspruchend und so anstrengend, aber auch wunderschön, dass man sagen kann, warum mag ich das nicht mal 3 Jahre lang machen? Aber dann müsste die Gesellschaft auch in der Lage sein, und da habe ich das ZDF immer massiv kritisiert, den Frauen hinterher auch wieder die Jobs anzubieten und die Positionen auch in der Hierarchie, die sie dann entweder brauchen. Und wenn es schon heißt, verdient haben, heißt, oh, nee, ja, die war so lange raus, dann hat sie es nicht mehr verdient oder sie weiß nicht mehr genügend. Da müsste dann der Arbeitgeber auch wirklich unterstützen. Und das passiert halt zu wenig. Da ist meine große Kritik. Aber wie gesagt, ist ein großes Thema. Sie wollten ja eigentlich wissen, wie es dann zum Ausstieg aus dem ZDF kam. Da möchte ich natürlich auch gerne drauf antworten. Ja, also es war ja dann Corona und 2020 und ich habe dann schon gemerkt, also das ging ja schon vorher auch los, dass ich mich echt abgearbeitet habe an dem Sender und seiner Politik. Und zwar ist es auch erstmal die Personalpolitik gewesen. Ich wollte halt mehr arbeiten, als meine Kinder älter waren und sie haben mich runtergestuft. Und dann bin ich damals schon aufgestanden, das war 2017, in einer Personalversammlung. Man muss sich vorstellen, mehrere hundert Mitarbeiter in einer Kantine, in der ZDF-Kantine. Und vorne steht der Intendant und spricht wie ein Übervater zu seinen Schäfchen und sagte dann den entscheidenden Satz, wir hören jetzt mit dem Sparkurs auf. Und jetzt so dürften doch eigentlich auch alle wieder zufrieden sein. Und mich hatten sie aber gerade runtergestuft in meinem Kontingent. 100% ist eine Vollzeitstelle. Und ich hatte, jetzt muss ich nochmal präzise machen, ich hatte, glaube ich, 65% Kontingent zu dem Zeitpunkt, wollte, wie ich es aber schon mal davor hatte, auf 75 hoch, Prozent Arbeitskontingent. Und sie haben mich aber zwangs 55% runtergestuft. Da habe ich gesagt, Leute, Ich bin alleinstehend mit meinen 2 Kindern. Ich kann davon nicht leben. Ich brauche mehr. Und das wollten sie aber nicht. Und als dann der Intendant in dieser Versammlung gesagt hat, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt wird alles wieder gut. Wir haben Strukturreform, haben wir hinter uns. Sparkurs ist jetzt erstmal zu Ende. Jetzt sollten wieder alle zufrieden sein. Dann gibt es ja diese Mikrofone, die da rumstehen, wo dann jeder hingehen kann, um was zu äußern. Und ich bin dann eben aufgestanden und bin zu diesem Mikro und habe mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, Entschuldigung, das stimmt nicht. Ich bin das Beispiel, ich arbeite bei der Kulturzeit, mein Name ist Katrin Seibold und das ist passiert. Und dann, das waren die nicht gewohnt, dass in diesen Versammlungen jemand aufsteht und gegen den Intendanten etwas sagt. Und meine Chefin hat sich dann auch sofort verantwortlich gefühlt, die saß ganz vorne in den ersten Reihen. Die stand dann auf und hat sich dann vor dem Intendant gerechtfertigt, für mich sozusagen als die Personalie. Und dann habe ich aber nochmal dagegen und ich dachte nur, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, die lügt oder die stimmt nicht. Das ist ja dann albern, das ist ja Kindergarten. Ich habe dann nur nochmal mich hingestellt, habe gesagt, ich habe hier die Wahrheit gesagt. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und die Leute, die haben mich angeschaut. Und dann kam dieser, oh Captain, mein Captain-Moment, wie beim Club der Toten Dichter. Dann ist die nächste Frau aufgestanden. Es waren alles Frauen, hat gesagt. Und ich habe in München gearbeitet bei der Redaktion Mona Lisa. Die wurde geschlossen. Und ich wurde zwangsversetzt nach Mainz. Meine ganze Familie hat es zersprengt. Wir haben im Team Fälle gehabt, die sind in der Psychiatrie gelandet, weil die so verzweifelt waren, dass ihr Lebensmittelpunkt in München ist, über viele Jahre, Jahrzehnte. Und jetzt sollten die nach Mainz, Dienstort ist Mainz, stand dann in diesem Schreiben. Ja, wie sollen die das dann machen? Manche haben das dann gemacht, haben sich gefügt. Der Sender ist ihnen da quasi über den Mund oder durch die Lebenskonzept gefahren. Und die mussten quasi dann parieren. Und andere haben gesagt, das mache ich nicht, ich steige aus. Aber was heißt das dann? Es gibt ja nicht so viele vergleichbare Jobs in München, wenn man beim ZDF Mona Lisa für eine reine Frauensendung gearbeitet hat. Also, Sie können sich vorstellen, das war ein krasser Moment. Ich wurde Jahre später noch darauf angesprochen. Das waren doch Sie. Was ist denn jetzt passiert? Wurden Sie dann aufgestockt? Ich habe dann immer nur gesagt, was denken Sie denn, was passiert wäre oder sein könnte? Natürlich ist nichts passiert. Man hat mich beschwichtigt, man hat mit mir viele Gespräche geführt, aber letztlich bin ich bei den 55% geblieben und durfte mich dann auch noch selbstständig machen. Die wussten, ich bin alleinstehend, ich habe zwei Kinder, ich habe protestiert und trotzdem bin ich da geblieben auf dem Kontingent und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Moderatorin. Heute kann ich sagen, ja, ich bin froh, weil da habe ich noch ein zweites Standbein, aber damals mit dem ganzen Stress, es war zu viel. Gut, also Sie sehen schon, ich habe mich schon 2017 mit dem ZDF angelegt und da war dann schon der Wurm drin. Und dann in der Corona-Zeit habe ich natürlich echt oft in der Redaktion dann, also am Anfang habe ich nur gelacht, weil ich es so absurd fand. Ich fand von der ersten Sekunde an, dachte ich, was machen die hier? Das kann doch nicht sein. Wieso nehmen die das alle so ernst? Aber ich habe ja gelernt, erstmal zu beobachten, nicht gleich ein Urteil zu fällen. Also habe ich beobachtet, wie meine Chefin vor mir stand mit dem Handy und gesagt hat, ich habe jetzt die App. Hier. Ich hatte heute 2, 3 Corona-Kontakte. So. Und ich habe dann nur ganz cool gesagt, also liebe, ich bin Reporterin, natürlich fahre ich nach Leipzig auf die Buchmesse, wenn du das erlaubst. Ja. Dann durfte ich auch nach Leipzig, aber natürlich gab es die Buchmesse nicht, sondern wir haben dann in einem kleinen Bücherladen so eine Art Beitrag gemacht mit 2, 3 Autorinnen unter Pandemiebedingungen. Ja, also es ging dann auch das, aber es war schon am Anfang, also ich fand es eine lustige Zeit, aber man darf es ja auf keinen Fall da, jetzt muss er ja auch ernst nehmen, wenn ganz viel Leid stattgefunden hat. An der Art, wie ich erzähle, sehen Sie schon, wir waren da privilegiert. Die haben auf die Leute aufgepasst. Und vieles durchgewunken, was da draußen nicht ging. Ich sage nur ein Beispiel. Ein Kollege aus der Aktualität hat mir gesagt, jetzt bin ich 4 Monate bei vollem Gehalt im Homeoffice. Bei vollem Gehalt, wir sind eine aktuelle Redaktion. Ich fühle mich so schlecht. Ich meine, ich gehe mit dem Hund spazieren, ich stehe später auf, ich bin um 11 in der Konferenz. Ja, dann schreibe ich ein paar E-Mails, führe ein paar Telefonate. Das war's. Ja, 4 Monate, volles Gehalt. Das ist richtig Asche. Also, und da draußen sind die Leute in der Kurzarbeit. Wie fühlst du dich denn? Wie geht's dir denn? So, das waren so die Kantinengespräche. Wenn man in der Kantine war, danach noch einen Kaffee trinken, ist man noch einmal übers Gelände gelaufen. Das waren die Gespräche. Und das sage ich jetzt. Wir haben 2026. Jetzt, wenn die schon mit der Aufarbeitung nicht vorankommen, dann erzähle ich das jetzt mal, weil das ist einfach total krass. Und die andere Geschichte, die ich auch krass fand, das ist jetzt auch wirklich freie Meinungsäußerung, subjektiv, es gab einfach zwei krasse Todesfälle im ZDF. Es waren zwei Führungskräfte, ja, die Leiterin des Auslandsjournals, eine ganz beliebte Führungskraft im ZDF, wunderschöne Frau, erfolgreiche Moderatorin, Abteilung, also eine Leiterin einer Redaktion, hatte sehr viel Verantwortung und die war auch sehr beliebt. Die ist an einem Samstagabend vors Redaktionsgebäude getreten und ist umgefallen und ist daraus nicht mehr aufgewacht. Die kam noch ins Krankenhaus, haben sie noch im künstlichen Koma gehalten und am nächsten Morgen ist sie dann verstorben. Und es ging auch durch die Presse. Katrin Hellwig heißt sie. Und ich werde nie vergessen, wie ich dann schon bei Nano abgeschoben war, also in der Wissenschaftssendung Nano bei Dreisat. Ich durfte ja dann nicht mehr für die Kulturzeit arbeiten, nachdem ich mich da angelegt hatte, haben sie mich in die Wissenschaft abgeschoben. Und ich musste ja dann dankbar sein, dass die mich genommen haben. Und dann hat die Kollegin mir gegenüber am Schreibtisch gestanden und hat gesagt, also diese ganzen Verschwörungstheoretiker da draußen in Facebook, wie sie wieder alle schreiben hier, das war bestimmt die Impfung. Da habe ich mir dann nur gedacht, soll ich jetzt mit ihr diskutieren? Oder was soll ich jetzt da dazu sagen? Aber das hat im ZDF sowas von eingeschlagen. Und man muss doch wissen, sie war die Verantwortliche für sämtliche Corona-Spezials. Sie hat alle Corona-Spezials verantwortet. Die ganzen Zahlen, die ganzen Sondersendungen waren unter ihrer Verantwortung. Ja, das war krass. Also, wenn man jetzt ein gläubiger, abergläubiger, in Klammern Mensch wäre, würde man sagen, da hat der Himmel ein Urteil gefällt. Könnte man sagen. Oder, und ich meine, ich kenne halt auch die Leute aus ihrem Umfeld, ist einfach total schrecklich. Die haben einen Menschen verloren. Das sind zwei Kinder, die haben ihre Mutter verloren. Absolute Katastrophe. Darüber spreche ich jetzt zum ersten Mal. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich gerade hier verschiedene Perspektiven eingenommen habe. Ja, ich wollte mich darüber auf keinen Fall erheben, lustig machen, was auch immer, aber das sind einfach die verschiedenen Perspektiven da drauf. Und es gab noch eine Führungskraft, Renate Linz-Bergkessel, die hat auch in der Aktualität gearbeitet, war verantwortlich für die Tagesmagazine, Morgenmagazin, Mittagsmagazin. Die ist auch an einem Sonntag beim Fußballschauen auf der Couch einfach plötzlich weg gewesen. Und ich weiß nicht, ob es ein Hirnschlag war oder ein Herzinfarkt. Auf jeden Fall eine sehr akute Diagnose. Und die war einfach auf der Stelle tot. Und das hat was gemacht mit dem ZDF und mit den Leuten. Und bei der Katrin Hellwig, die hat ja dann wirklich, also von allen Auslandskorrespondenten des ZDF, aus der ganzen Welt, weil sie ja die als Auslandsjournalchefin zusammengehalten hat, die haben ihr eine ganz große Anzeige geschaltet, eine Traueranzeige. So bedeutsam war sie für dieses Haus. Aber darüber wurde nie mal kritisch reflektiert, was da eigentlich abgelaufen ist. Und für mich, das war ja wie ein Horrorfilm.
Ja, das Entscheidende ist, dass niemand von uns weiß, wie, was, warum. Das ist so komplex, warum Menschen sterben. Es muss nicht zwingend mit irgendwas im Zusammenhang stehen. Aber ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie das so ausgeführt haben. Und es glaube ich, es steht für sich alles. Und es steht auch für sich, dass man dann nicht die nächsten Schritte weitergeht und dann mal selber, ein paar Leute haben vielleicht dann nachgedacht, haben gesagt, ja, irgendwie ist das doch ein bisschen komisch. Also ich habe auch Dinge erlebt im Übrigen, wo dann ein paar Tage später irgendetwas passiert ist, dass jemand da gestorben ist tatsächlich. Und vorher, als diese Zahlen jeden Tag den Menschen um die Ohren gehauen wurden, da habe ich in meinem persönlichen Umfeld mit meinen Sinnen wahrnehmbar, mit der Realität, mit der ich konfrontiert war, nicht erkennen können, dass dieses politmediale Modell in irgendeiner Art und Weise mit dem, was ich mit meinen Sinnen in der Realität wahrnehme, in Einklang zu bringen war. Das Delta war riesig. Und das war später eben genau das Gleiche, als ich festgestellt habe, ja, sollte jetzt hier diese Injektion nehmen. Und ein paar Tage später starben die Menschen. Also das habe ich so wahrgenommen, so beobachtet und habe dann für mich erkannt, ja, das lassen wir besser. Aber sei es drum, das ist ja nicht das eigentliche Thema. Aber ich denke, es ist schon etwas, was nach wie vor uns beschäftigt, was nach wie vor Schmerzpunkte beinhaltet, wo man nach wie vor das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, weil es nicht verheilt ist, weil viele Beziehungen auch zugrunde gegangen sind. Also jetzt nicht direkt Mann-Mann-Frau unbedingt, aber familiär auch oder enge Freunde, die sich auseinandergelebt haben, über diese Differenzen, die da waren, weil es schwierig geworden ist, bei diesen heftigen Narrativen, Covid ist ja nur ein Punkt, das Kriegsthema ist ein anderes. Bei der Eurokrise habe ich das damals erlebt, da war ich dann plötzlich ein schlechter Europäer, weil ich das kritisiert habe, dass man dieser Krise mit derartigen Interventionen begegnet, was dann dazu führt, dass ich heute kaum noch jemanden ein Eigenheim leisten kann. All diese Implikationen, da war ich dann ein schlechter Europäer und man klebte Menschen dann gleich ein Etikett dran. Das hatten Sie vorhin auch erwähnt, dass Sie gesagt haben, das war so Schwurbler, das war dann so. Und das heute ist es ja ein Etikett, was man den Menschen aufklebt. Das ist übrigens etwas, was Ludwig von Mises unter dem Phänomen des Polylogismus zusammenfasst. Und das kommt von den Marxisten, dass sie eben gesagt haben, wenn jemand, der sehr, sehr vermögend ist, wenn der argumentiert, das ist dann eine bourgeoise Logik, also eine minderwertige Logik. Das haben sich dann später die Nationalsozialisten auch zu eigen gemacht, indem sie gesagt haben, wenn das ein Jude erzählt, diese und jene Geschichte, das mag sich ja alles richtig anhören, aber das ist eine minderwertige Logik. Und so ist es hier auch, dass man eben so arbeitet, links, rechts, Schwurbler, dieses, jenes, und dann klebt man den Menschen ein Etikett drauf und arbeitet eben auf Basis dieses Polylogismus, dass man dann das, was dann kommt von dem, das kann man inhaltlich in die Tonne treten, weil es eben eine minderwertige Logik ist. Das nur nebenbei bemerkt, vielleicht kommen wir mal zu dem Thema, irgendwann haben sie es da nicht mehr ausgehalten, das kann ich nachvollziehen. Und wie ging es dann weiter?
Ja, also der eigentliche Stein des Anstoßes war, dass sie unsere Online-Redaktion, ich sage jetzt, abgeschraubt haben von der Kulturzeit. Das war ein Frauenteam, die haben aus meiner Sicht gut zusammengearbeitet. Die wurden auseinandergenommen und woanders hingesetzt. Da haben alle geheult, die betroffen waren. Und die ganze Redaktion hat in zwei Sitzungen den Chefinnen gesagt, wir sind damit nicht einverstanden. Ohne Onliner haben wir kein Marketing. Wie soll denn die Kulturzeit dann nach draußen beworben werden? Was soll das denn? Aber es war Teil des Transformationsprozesses in Richtung ZDF-Kultur. Ich mache das jetzt nicht weiter auf, weil es vielleicht auch zu langweilig ist. Aber daran habe ich mich sehr gestört und habe meiner Chefin eine SMS geschrieben, an Silvester, was man ja nicht darf. Aber ich war halt so entsetzt, dachte, ich muss jetzt mal zeitlich irgendwie so eine Markierung setzen und das auch wirklich dann zu einem guten Zeitpunkt da nochmal kundtun, wie krass ich das fand. Und dann habe ich ihr halt geschrieben, dass ich diese Entscheidung menschenverachtend und verletzend fand. Und dann hat sie total freundlich geantwortet am nächsten Tag, am 1.1.2021. Also so typisch Chefin, mich kannst du nicht aus dem Konzept bringen, ich bleib immer gut gelaunt, ich bin immer souverän und so, ich antworte dir sogar auf diese Unverschämtheit freundlich. Aber natürlich wusste ich, dass hinter dieser freundlichen Kulisse da was anderes brodelt. Und ich habe ihr da in dieser SMS geschrieben, ich werde im Laufe des Jahres 2021 aussteigen. Und dann gab's bisschen hin und her. Ich hatte gesagt, ich würde gerne zum März gehen. Ich hatte einen anderen Job in Aussicht, der hat sich dann aber zerschlagen. Dann habe ich gesagt, gut, ich bin jetzt hier schon seit 18 Jahren, könnt ihr bitte warten? Ich brauche noch ein bisschen. Ich hätte gern direkt im Anschluss dann was, eine Anschlusstätigkeit. Und das fanden sie dann aber nicht mehr lustig. Da haben sie sich dann von mir verarscht gefühlt und mich dann auch wirklich vor die vollendete Tatsache gesetzt. Die Hauptabteilungsleiterin hat mit mir noch ein Gespräch geführt und dann hatte ich diese Kündigung. Aber diese Kündigung, die habe ich ja dann ganz, wie soll ich sagen, als Corpus Delicti bei Bild TV präsentiert am 22.02.2022, weil da standen Sachen drin, die, fand ich, das ZDF komplett entlarvt haben. Da stand nämlich drin, wegen Systemkritik beendet. Also ich sollte wegen Systemkritik, wird mein Vertrag beendet. Und ich habe Redaktionssitzungen benutzt oder genutzt, um da meine Kritik anzubringen. Und das ist ja genau die Argumentation, die wir momentan ständig hören. Jemand nutzt eine Plattform, jetzt zum Thema Stichwort Höcke und Ben Bernd, das gab es schon lange davor, er nimmt sich diesen Raum, er nutzt diese Plattform, um da seine Parolen oder seine Ideologie auszubreiten. Aber man muss sich überlegen, was habe ich denn in den Redaktionskonferenzen gemacht? Ich habe eigentlich nur meinen Job gemacht, wie alle anderen auch. Und wie es in der Redaktion immer Usus war, Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt. Ich habe meine Meinung, meine Position, meine Sicht kundgetan. Und die war halt dann nun mal oft kritisch, gegen wieder das System, aber natürlich auch wieder bestimmte Perspektiven auf Nachrichten, auf Nachrichtenlagen, auf die Corona-Zahlen, aber natürlich auch auf andere Themenbereiche. Und das ist ja nichts Verwerfliches. Und da habe ich gedacht, so, und das ist der Beweis, dass die Hauptredaktionsleitung von Kultur, die ja vorher die Leiterin des Heute-Journals war, by the way, dass die mir schriftlich attestiert, dass Systemkritik nicht mehr gewünscht ist, sogar ein Kündigungsgrund ist. Das, und ich saß in diesem Großraum, ich werde es nie vergessen, mit diesem Schreiben und habe gedacht, jetzt habe ich sie. Das ist mein Beweis, wie diese Sendung und diese Redaktion auf den Hund gekommen ist. Es ist doch unfassbar. Und dann habe ich natürlich, ne, dann jetzt noch wichtig, genau, mein letzter Arbeitstag, 30. November 2021. Ich war, wie gesagt, schon abgeschoben in die Redaktion Nano, durfte nicht mehr für die Kultur arbeiten, bis ich dann zum Ende des Jahres beendet war. Es war der Tag der Omikron-Variante. Damals hieß es noch südafrikanische Variante. So, mit diesem Begriff kam es über die Agenturen. Und dann war es ja so, die Redaktion musste zwangsweise im Homeoffice bleiben, wegen der Corona-Gefährdungslage. Aber 4 durften in die Redaktion, also Redaktionskonferenzsaal, 4 Leute. Unter anderem die Chefin vom Dienst dort bei Nano und noch 2 andere und ich. Ich war ja Reporterin an dem Tag. Und dann bekam ich den Auftrag, den Wissenschaftler aus Südafrika einzuladen, den Professor. Und dann weiß ich noch, wie sie gesagt haben, du, der muss Deutsch sprechen, der muss Professor sein für Virologie oder Immunologie und in Südafrika sitzt. Ich meine, ach Leute, ihr könnt, das ist doch jetzt Verarschung, oder? Was ist denn das für ein Kriterienkatalog? Wir brauchen noch Studien. Aber man muss sich jetzt überlegen, ich hatte ja schon so viel diskutiert und ich hatte auch personalpolitisch schon so einen riesen Packen auf den Schultern. Ich habe fast, ich weiß nicht, einen dritten Spaziergang mit der Personalbeauftragten des ZDFs übers Gelände gemacht, um über meinen Fall zu sprechen. Und die war auch immer sehr freundlich zu mir, dass ich gedacht habe, das diskutiere ich jetzt nicht. Ich habe einfach die Klappe gehalten. Ich habe gesagt zu der zweiten Reporterin, kannst du das bitte machen? Ich habe natürlich gedacht, um Gottes Willen, ich werde mir nicht die Finger schmutzig machen, den Professor einzuladen, der dann als Gewährsmann von Heute-Sendung, Dreisat und so weiter, den ganzen aktuellen Gefäßen, da sitzt in der Schalte und sagt, gefährlich, gefährlich, neue Variante. Jetzt dann, und dann kann ja die Politik daraufhin wieder sagen, okay, Lockdown, Lockdown oder eben neue Maßnahmen verhängen. Aber die Medien waren ja diejenigen, die das quasi justiziabel gemacht haben oder legitimiert haben mit ihrer Berichterstattung. Ich dachte, nee, no way. Hab der anderen Reporterin gesagt, hier, kannst du das bitte machen? Dann habe ich mich hingesetzt, habe meine Kündigung runtergetippt, also sozusagen das finale Schreiben, dass ich ab jetzt nicht mehr an meinem Arbeitsplatz sitzen werde, weil es war ja schon klar, dass ich zum 31.12.2021 dann raus sein werde. Da hatten sie mich ja quasi dann ja beendet. Und dann habe ich dieses Schreiben getippt und bin in die Personalabteilung, habe das denen auf den Tisch gelegt und bin nach Hause gegangen. Und das war's bei mir und dem ZDF. Also diesen Tag werde ich nie vergessen, weil es war für mich so bedeutsam, wie da Journalismus gemacht wurde. Also Journalismus, Berichterstattung. Es kam über die Agenturen, die Information südafrikanische Variante. Den Begriff Omikron-Variante gab es noch gar nicht. Der wurde ja dann auch sozusagen eingetropft über die Agenturen. Ein paar Tage später, ich glaube 5 Tage später, kam der dann. Und ich hätte das mit meinen Taten mitlegitimiert, wenn ich da mitgemacht hätte, wenn ich die Dienst, wenn ich dieses Weisungsbefugte, diese CV-Döse, dieser Chefin vom Dienst, ernst genommen hätte. Aber in so einer Struktur lernt man ja auch, sich so, sozusagen so, so zu bewegen, dass es, dann habe ich das eben delegiert an die andere Reporterin. Aber hätte ich das gemacht, dann wäre ich Teil dieser Kette gewesen. Und das war halt mein Approach die ganze Zeit, auch über die Corona-Zeit. Man kann ja nicht jeden Tag eine Debatte gewinnen in einer Konferenz. Das geht ja nicht. Oder sich da jeden Tag die Köpfe einschlagen. Man muss ja auch irgendwie sich da, man ist ja mit den Leuten auch befreundet, die da arbeiten. Ich habe halt einfach nur immer sehr darauf geachtet, dass ich keinen Beitrag mache, wo ich für die Masken Werbung mache. Werbung heißt, sozusagen die Masken so gezeigt werden, dass ich in meinem Beitrag sage, oh, das ist jetzt aber ganz wichtig, das solltest du aufsetzen. Darauf habe ich sehr genau geachtet. Ja, ja, und dann war ich halt draußen und dann habe ich auch irgendwie überlegt, wie kann ich das machen, wie kann ich das veröffentlichen. Und dann war aber Intendantenwechsel im März 2022 und ich wusste, ich muss, bevor dieser Wechsel stattfindet, das ist ja ein Wechsel von Verantwortlichkeit, davor muss ich mit meiner Geschichte rauskommen. Und Bild war damals mit Viertel nach acht, moderiert von damals noch Nina Schink, jetzt heißt sie ja Nina Brockhaus, war eine der wenigen Sendungen, in der quasi Corona-Kritiker auch zu Wort kamen oder Systemkritiker oder Menschen, die das ganze Geschehen eben anders sahen. Und ich war auch bei Fairtalk, bei Jens Lehrig gewesen. Ich war auch bei Auf 1 gewesen. Das hat mir das später hinterher furchtbar vorgeworfen. Wie konntest du nur zu Auf 1 gehen? Ja, aber wie damals bei der Taz. Es geht doch um mein Handwerkszeug. Journalismus ist keine Kunst, es ist ein Handwerk. Wenn ich ein Schreiner bin, werde ich mein Leben lang gucken, wie baut der andere Schreiner seine Sachen. Und dann möchte ich daran lernen. Und ich als Journalistin habe natürlich in der Corona-Zeit gedacht, okay, wo sind denn die, die Corona-kritisch Leute zu Wort kommen lassen? Elsa Mittmannsgruber stand mit dem Mikro auf den Corona-Demos und hat gefragt, warum sind Sie hier? Was machen Sie hier? Was ist, ne? Und das ist ja eine journalistische Leistung. Wenn wir von einem freien Meinungsspektrum sprechen, dann ist das Framing, oh, die sind ganz böse und ganz rechts, in dem Moment für mich erstmal komplett zweitrangig. Mir geht es darum, wo bekomme ich Informationen her? Und sie war eine der wenigen, vor allem auch eine Frau, ja, die meisten Männer sind dann nach vorne getreten, damals auch interessant wieder, von wegen Männlein, Weiblein, wie ist denn eigentlich im Krisenfall, wie ist denn unser Verhaltensmuster? Die Elsa Mittmannsgruber war die einzige, aus meiner Sicht, Frau, die sich mitten auf die Corona-Demos gestellt hat und gesagt hat, warum sind Sie hier? Also, dann finde ich diese Frau doch erstmal interessant. Und dachte ich, und sie hat in Österreich eine große Community, warum soll ich nicht so auf eins gehen? Dann schauen Sie sich die Österreicher an. Ich will ja den deutschsprachigen Raum erreichen mit meiner Info. Also, bei den drei Magazinen war ich, Fair Talk, auf eins und Bild. Und die Nina hat sich gefreut, dass ich zu ihr gekommen bin. Und dann habe ich da am 22.02. eben 2022 aus meinem Kündigungsschreiben vorgelesen und habe bei der Gelegenheit auch erzählt, wie wir aus New York in 2003, Anfang 2003 wieder Fake News produziert wurden. Und natürlich heißt es nicht, dass von New York, ZDF und New York aus nur Fake News produziert werden. Aber es war halt eine ganz krasse Geschichte, die mir damals eben dann auch symbolisch erschien, weil es war ja eine Geschichte, die einen Krieg vorbereitet hat. Ja, ZDF hat sich beteiligt an Berichterstattung, die auf den Irakkrieg hin die Rampe war, also die darauf hingezielt hat letztlich. Und Journalismus oder Berichterstattung hatte schon immer was mit Kriegsführung zu tun. Und Corona war ja auch eine Form von mentalem Informationskrieg. Und jetzt war das eben Februar 22. Und heute wird gesagt, der Russland-Ukraine-Krieg ging am 24.02. los. Aber als ich bei Bild TV war, am 22., saß hinter mir schon der Paul Ronsheimer in der Schalte, der genau zum Thema Russland-Ukraine zum ersten Mal in Bild TV geschaltet war. Und da habe ich eine krasse Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, hä? Ich dachte, ich bin hier die mit der geilsten Geschichte. Das ist dann der Ronsheimer und erzählt noch eine viel krassere Geschichte. Und das war halt wirklich ein bisschen schicksalshaft, dass ich genau in dem Moment ausgepackt habe, wo auf dem Peak des Impfdrucks schon die nächste Geschichte hochgejazzt wurde. Da hat man die Dramaturgie gesehen, also hätte es jetzt jemand geplant, Berichterstattungsdramaturgie. Da ist der Bogen quasi gerade sozusagen die Klimax bei der klassischen antiken Tragödie. Am Höhepunkt des Dramas starten die nächste Klimax, ja, die nächste Kurve. Wenn Sie jetzt in Finanzkurven denken, das ist doch super interessant, was sie mit unseren Köpfen machen. Und deswegen war das für mich natürlich auch in meiner Biografie ein ganz unglaublich krasser Moment.
Das ist, also entscheidend ist, dass tatsächlich mit der Angst gespielt wird, dass die Leute über die Angst, sperrt man sie in so ein Gedankengefängnis und sorgt dafür, dass sie halt kognitiv da einfach dem folgen, was da angeboten wird. Das ist das, was meine Beobachtung, ist. Und das fing mit relativ, ja, nischigen Narrativen an, eben mit der Finanzkrise, mit der Eurokrise. Und es wurde mit jedem Narrativ härter, dann eben die Temperaturthematik, dann kam Covid und dann der Krieg und so weiter. Und ich meine, was man nicht vergessen darf bei all diesen Dingen, es sterben Menschen, es kommen Menschen zu Schaden, es werden gewaltige Dinge zerstört. Also gerade jetzt im Falle des Krieges, auch bei Covid, sind ein paar hunderttausend Menschen alleine gestorben zu Hause. Die jungen Menschen durften nicht mehr unter ihresgleichen. Also alles völlig verrückt. Und insofern sollten diejenigen, die das mittragen, die daran mitspielen, in Anführungsstrichen, obwohl es kein Spiel ist, sondern es ist bitterer Ernst, man spielt mit der Angst, man lähmt die Menschen über die Angst und versucht eben gewisse Maßnahmen zu rechtfertigen, die eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Und man scheinlegitimiert Dinge, die nicht zu rechtfertigen sind, weil es Verbrechen sind. Das ist mein Eindruck an der Stelle. Und jetzt geht man noch einen Schritt weiter. Jetzt versucht man natürlich, wir haben ja die große Zeit jetzt auch hier. Wir sind jetzt ein paar hundert Kilometer entfernt, haben die Möglichkeit aufzuzeichnen, haben die Möglichkeit über YouTube und Co. das auszustrahlen. Und jetzt versucht man natürlich diese diese Revolution, diese Medienrevolution, die wir da haben, die Informationsrevolution, die versucht man zu unterminieren, zu unterdrücken, indem man jetzt den Bernd da einschüchtert. Und das war ja, wir haben ja schon vor einigen Wochen, Monaten hatten wir telefoniert und dann sagten sie, ja, das wäre jetzt eigentlich ein super Aufhänger, um mal, oder das war eben der Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt macht es Sinn, dass wir uns darüber unterhalten und uns verabreden. Und da wird jetzt die nächste Schraube angedreht, dass man eben versucht, diese Medien einzuschränken. Ich persönlich, man weiß ja nicht, ob man davon auch irgendwann betroffen ist. Ich habe jetzt nicht so eine mega Reichweite, dass es vielleicht interessant wäre. Aber natürlich mache auch ich mir dazu Gedanken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite höre ich auch seit Jahren, das Gefährlichste, was passiert, ist die Desinformation. Das sagt eine große Funktionsträgerin, nach der ich jetzt keine Nachfrage gesendet hätte, aber die einfach da ist in ihrer technokratischen Institution, der sie da vorsteht. Das ist schon sehr interessant. Und dieser Ben Bernd, das Interessante wiederum bei Ben Bernd ist, er nutzt das natürlich und sagt, oder was heißt er nutzt es? Er informiert darüber, jetzt versuchen sie mich hier zu vernichten. Und das gibt natürlich dann noch mehr Klicks. Also das ist so dieser Streisand-Effekt, dass also dann der Scheinwerfer noch mehr draufkommt und noch mehr Leute das interessant finden. Und vielleicht, dass dann sich das Ganze umkehrt. Das ist die große Thematik da an der Stelle. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr über diese Institutionen sprechen, über die Landesmedienanstalt, all diese Dinge, die da irgendwie in die Welt kommen, ohne dass ich das jetzt bräuchte, weil ich kann selber beurteilen, wer erzählt da aus meiner Sicht Schwachsinn, was höre ich mir an, was nicht. Also ich finde es eine wahnsinnige Anmaßung, dass es da von Amts wegen irgendwelche Institutionen gibt, die da derartige Schreiben verfassen und wo es mit Sicherheit bei einigen gelingt, die so einzuschüchtern, dass sie dann eben sich anderen Dingen zuwenden und nicht mehr veröffentlichen. Wie ordnen Sie das ein und auch diese Entwicklung, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird, Schritt für Schritt, Narrativ für Narrativ und dass jetzt eben verlautbart wird, Desinformation ist das Gefährlichste und dabei sollte das ja eigentlich wichtig sein, dass sie da selbst urteilt und aus einer möglichst breiten Informationsvielfalt, die nicht tendenziös ist oder von mir aus auch mal tendenziös sein kann, aber die Menschen sind ja schlau genug, dass sie sich überlegen können, ja, macht mir das jetzt Angst oder wie schütze ich mich, beobachte ich erstmal. Also das ist für mich völlig verrückt. Sie sehen, ich bin ein bisschen unsortiert gerade in der Fragestellung, aber das mit dem Ben Bernd ist schon interessant und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das fällt ihnen auf die Füße. Hoffe ich.
Also ich hab den Eindruck, dass sie sich damit sehr selbst entlarven. Also das ganze System zeigt doch jetzt seine Fratze so stark, dass man es, selbst wenn man noch so sehr auf der Seite des gängigen Meinungsdiskurses bisher, sag ich mal, Mainstream ist, dann sieht man doch jetzt, dass sich eine Landesmedienanstalt einmischt und versucht, einen Podcaster niederzumachen. Zeigt doch genau, wo wir eigentlich stehen und wie krass das jetzt schon geworden ist. Das ist die eine Seite. Aber er hat natürlich das Talent, Ben Bernd hat das Talent und das Selbstbewusstsein, das Ganze auch immer wieder sofort zurückzuspiegeln und direkt zu veröffentlichen. Dieser Mut noch ein paar Jahre zuvor, der konnte, ich will nicht sagen tödlich, aber sehr, sehr lebensbedrohlich sich auswirken. Ich werde nie vergessen, wie Paul Brandenburg direkt am gleichen Tag noch veröffentlicht hat auf seinem Kanal, wie er in der Früh um 5 auf dem Weg ins Bad plötzlich von einem SEK bei sich zu Hause aufgesucht wurde und dann die Tür aufmachen musste und auf den Boden gedrückt wurde, Hände hinten fixiert. Da ging es dann ums Waffengesetz, aber der hat ja vor allem in dieser Zeit Berichterstattung gemacht, systemkritische Berichterstattung. Und der hatte eben einen Überfall, ich sage es jetzt mal, einen Überfall zu Hause, kann man auch anders bezeichnen. So krass war das damals, wenn jemand dann direkt am gleichen Tag berichtet hat. Ein Ben Bernd sitzt heute 2026 völlig anders da. Also ich spreche jetzt bei Brandenburg von Sommer, ich glaube, es war Mai 2022, genau. Da waren, glaube ich, einige, so wie ich auch, kurz davor, noch viel mehr an die Öffentlichkeit zu geben. Dieser Überfall, den haben ja viele mitbekommen, der hatte eine enorme Wirkung, bestrafe einen, erziehe viele, auf andere
Mau.
Medienmacher, auf mich auch. So. Und jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Ein Bent Berns sitzt in seinem Kölner Studio, und es ist klein und es wird anscheinend sehr heiß da drin, wie der Höcke anscheinend gesagt hat, hat Bent Berns selber erzählt in einem seiner letzten Videos. Aber er macht es und er darf es und er ruft bei über Joachim Steinhöfel, dann lässt er sich verteidigen und sagt dann auch noch selbstbewusst, ich habe jetzt den gleichen Anwalt wie Elon Musk. Wow, klingt natürlich super. Aber okay, was passiert da eigentlich? Ich musste bei Kulturzeit auch miterleben oder habe miterlebt, wie Höcke immer einfach der Teufel war. Also er war der Diabolus schlechthin. Er wurde, bevor man sich seine Reden angehört hat, bevor man den O-Ton geprüft hat, was hat er eigentlich gesagt, wurde immer gleich gesagt, okay, dieser Typ, der wird in die Tonne getreten. So wurde es nicht gesagt, sondern es war klar, er ist die Personifikation des Bösen für Deutschland. Also da wurde gar nicht rumdiskutiert. Es war sowieso klar. Und die Menschen werden ja aber immer neugieriger, wie das bei den Kindern auch ist. Man sagt, durch diese Türe darfst du nicht. Oder im Märchen, diese Türe ist verboten. Ja, irgendwann kommt einer und sagt, ich will aber jetzt wissen, was hinter dieser Türe ist.
Jetzt
Das
erst
interessiert
recht.
mich. So funktionieren wir Menschen halt. Also das ist doch Küchenpsychologie. Und genauso, wenn man Höcke ewig nicht zu Wort kommen lässt, in den Sommerinterviews des ZDFs, er dann da zwar sitzt, aber ständig unterbrochen wird, ständig seine Rede unterbrochen wird, dann will man ihn doch einfach mal reden hören. Und nichts anderes hat Ben Bernd gemacht. Ich will es jetzt damit auch gar nicht bewerten in diesem Sinne, sondern er hat einfach mal 4,5 Stunden mit ihm ein normales Gespräch geführt. Und das ist doch eigentlich das, was Journalismus heißt. Ich kann mit jedem reden. Ich möchte von jedem auch wissen, was denkt der, was sagt der, wie sieht er die Welt, damit ich das dem Zuschauer zur Verfügung stellen kann, damit er sich eine eigene Meinung bildet. Ja, und dieses sich wichtig nehmen in seinem eigenen Meinungsbild ist ja auch eine Hypertrophierung des Egos, die im Journalismus muss und in dem Auftrag des Journalismus eigentlich ja gar nicht verankert ist. Journalismus heißt ja, ich stelle zur Verfügung Informationen, A, B, C, D, E, das ganze Spektrum und der Zuschauer darf sich eine Meinung bilden. Und da sind wir ja sowieso schon lange nicht mehr, aber das, was er jetzt erstmal gemacht hat und der Sturm ist groß und ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und mir angucken, von welchem Format reden wir eigentlich. Das hat hier Lanz und Precht, das hat der Precht auch noch mal aufgerufen, das Thema, was ist eine Formatfrage? Es gab doch Moritz von Uslar im SZ-Magazin, der legendäre Fragensteller mit seinen 100 Fragen oder 99 Fragen, war es eine Zeit lang, an Prominente. Bis zu Hillary Clinton. Der hat Rockstars befragt, der hat schillernde Persönlichkeiten befragt. Und ich war ein Fan vom SZ-Magazin. Jeden Freitag gab es SZ-Magazin und ich mich drauf gestürzt. Das war ein sehr prägender Journalist, Moritz von Uslar, mit diesem Format. Und da hieß es noch, wir haben ja nicht ewig Zeit. Deswegen im Staccato-Stil kurze Fragen, teilweise sehr intim, sei teilweise sehr überraschend, auch sehr provokant. Und was ist denn das anderes als provokant in dieser Zeit zu sagen, okay, ich lasse mal die reden, die gar nicht reden dürfen. Ja, und er hat natürlich den Qualitätsnachweis schon erbracht. Er hat mit Schwerverbrechern lange Podcasts geführt, mit diversen Persönlichkeiten aus der Show- und Medienwelt. Menschen, die man eben auch schon aus ganz anderen Kontexten kennt. Und deswegen kann man ihn politisch nicht framen. Damit ist er ja schon sozusagen bei seinen 500.000 Abonnenten gelandet gewesen, bevor dann eben, oder bei 700.000, bevor dann eben der Höcke dann kam. Und jetzt ist er bei 1 Million, und feiert es natürlich rauf und runter. Und je mehr er das feiert, desto mehr gibt es Reaktionen und so weiter. Und dann reflektiert er das wieder, macht wieder ein Video über 3 Stunden, wo er nur mal über sich selbst erzählt. Und so ist es eigentlich so eine Art sich hochschaukelnder Effekt. Und wir sind alle Zuschauer und gucken uns das an. Und ich finde das teilweise auch nur noch höchst amüsant. Aber ich bin natürlich dran. Ich will auch wissen, was passiert da, wie geht's weiter. Und es ist ja wie jede Fortsetzungsserie. Man möchte wissen, was kommt in der nächsten Folge dran.
Es macht ja auch Hoffnung, dass es in der heutigen Zeit so möglich ist, sehr, sehr viel Reichweite zu generieren, ganz offensichtlich. Und ja, ich glaube, das ist eben auch das, was halt das Gefährliche ist. Deswegen bin ich hier mit meiner Reichweite ja jetzt stehe nicht so in Gefahr. Oder Sie sagen ja, die lassen wir gleich direkt alle, machen wir vorher direkt platt, bevor sie erst so groß werden wie jetzt der Ben Bernd. Aber eigentlich habe ich eher so das Gefühl, wie Sie auch, zumindest klingt das so ein bisschen durch, dass das doch sehr positiv ist, was da gerade geschieht und dass es letztlich durch die heutige technologische Revolution, die stattfindet, dass es eben nicht so möglich ist. Sie können da blitzschnell, kann man gucken, wer wann wie irgendwas lügt oder erzählt, kann überprüfen, ob eben das Gesagte den Tatsachen der Realität entspricht oder nicht. Also wir haben ganz andere technische Möglichkeiten, als das früher der Fall war. Und insofern sollte das eigentlich Hoffnung machen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde auch, dass es Hoffnung macht. Ich finde auch deswegen, es passiert definitiv etwas. Es verändert sich was. Und zwar ganz, ganz entscheidend. Das ist ja die große Angst momentan, dass sich nichts verändert. Deutschland im Stillstand, Deutschland im Niedergang. Jeder erzählt es einem, ob am Flughafen, wenn man irgendwie jemanden den Weg frei macht oder sagt, hier, bitteschön, man wechselt drei Worte. Das Erste, was man hört, Leute aus Südafrika, die dann aus Südamerika zurückkommen, ach ja, Deutschland, ach ja, hier geht ja eh alles zum Bach runter. Es ist überall. Und die einzigen, gut, nicht die einzigen, aber die wenigen, die das wirklich immer noch sozusagen versuchen wegzudiskutieren, sind eben die großen Medien und die Politik. Und da wird die Luft halt auch immer dünner und es funktioniert einfach nicht mehr, weil wir einfach auch in unseren Städten und Dörfern, egal wo wir sind, wir sehen jetzt den Niedergang. Wir spüren ihn leider. Ja, die großen Firmen bis zu dem ganz kleinen Mann. Jeder weiß, wovon hier die Rede ist. Und deswegen muss sich ja auch was verändern. Und das ist nun mal jetzt, weil wir ja auch wissen, die Medien sind diejenigen, die das Ganze anrühren. Aus meiner Sicht sind es die Hauptakteure dieses ganzen Geschehens. Man hofft so sehr, dass sie endlich eine Nabelschau betreiben. Das ist ja das, wo es so bitter und bierernst wird. Und ich werde nie vergessen, wie es man dann so angefangen hat, so zu tun, als würde man eine Corona-Aufarbeitung starten. Und dann wurde von im ZDF mit dem Finger auf die Politik versucht zu zeigen. Ich habe immer nur gedacht, Leute, wie wäre es, wenn ihr euch mal hinstellt und sagt, wir? Und dann wird es ja schon schwierig, dann ist man schon fast imaginär in einer Kirche. Und muss sagen, hier beuget die Knie. Also dann müssen die sich ja in den Staub werfen und sagen, was haben wir hier getan? Das ist ja einfach, es ist ja so groß und ich glaube, das ist auch eins meiner sehr persönlichen Dilemmata. Für mich war das oft so groß und ich bin ja ganz allein diesen Weg des Ausstiegs gegangen. Ich wusste von einem Ole Skamprax im SWR. Ich wusste von einem Martin Rutenberg, auch aus dem SWR, der ist aber kein Journalist und ein Sprecher, aber die beiden haben vor mir gesagt, jetzt, das war's, es reicht. Und mit denen habe ich ja nicht täglich telefoniert, sondern ich bin meinen ganz einsamen Weg daraus gegangen. Und wie gesagt, es verbinden einen ja Freundschaften, langjährige Beziehungen, die man geknüpft hat. Und dann soll man das alles hinter sich lassen. Aber ich wusste, was ich tat und ich bin es auch sehr bewusst gegangen. Aber jetzt muss ja dann endlich mal die Aufarbeitung kommen. Und wir hatten eine Enquete-Kommission, keinen Untersuchungsausschuss. Den hätte es ja gebraucht. Aber der hat ja nicht stattgefunden. Und diese Enquete-Kommission war ja auch schon wieder eine Farce für sich. Jeder, der das geguckt hat, hat gedacht, um Gottes Willen. Die können ja gar nicht miteinander reden. Dann wurde die Grafik verboten und so weiter. Und irgendwo muss das doch jetzt stattfinden. Und was ich aber krass finde, dass es wieder sozusagen auf eine große, wie soll ich sagen, auf eine große Masse sich zusammenballt und die da heißt AfD. Das ist jetzt keine, wirklich gar keine Bewertung, sondern es ist wieder nicht die Vielfalt. Wir haben uns aber früher ausgezeichnet in unserer Gesellschaft durch Vielfalt. Und dieser Begriff ist ja auch schon wieder besetzt. Also da bin ich schon wieder, oh nee, die ist für Diversität. Ach Gott, dann kannst du die vergessen. Ja, dann höre ich dir jetzt nicht mehr zu. Klick, Video abgeschaltet. Das meine ich aber nicht, sondern ich meine ja eigentlich die Freiheit. Und da müssen wir doch wieder hin zurückkommen, dass es eben nicht nur gibt, da ist dieser Block und hier ist die AfD, sondern wir haben ja auch noch eine Sarah Wagenknecht, aber die ist ja auch bei der Wahl, wurde sie quasi so, hat sich das alles so entwickelt, sage ich jetzt bewusst so, sonst muss man da wieder einsteigen, dass sie eben die 5%-Hürde nicht geschafft hat, Aus meiner Sicht ging es da nicht mit rechten Dingen zu, aber das ist einfach nur ein subjektiver Eindruck. Ich kann da nichts beweisen. Und es gäbe bestimmt noch andere Kräfte. Stichwort Werteunion. Da ist ja auch ganz viel passiert. Stichwort Bootsfahrt auf dem Rhein. Riesenthema. Was ist denn da passiert? Es gab so viele Kräfte. Ich habe mit so vielen Menschen auch gesprochen, persönlich, die gesagt haben, das und das habe ich versucht. Und es wurde mir der Hahn abgedreht. Politisch, Debanking. Ich durfte nicht mehr in die Universität, deswegen konnte ich diesen Studiengang nicht aufbauen und so weiter. Richtig krasse Geschichten. Und deswegen bin ich inzwischen so weit, und das ist auch für mich keine Verschwörungstheorie, wir werden an uns, deutschsprachiger Gesellschaft, wird die ganze Klaviatur ausgebreitet an dem, was man im 20. Jahrhundert ausprobiert hat, an Softpower-Techniken. Das wird auf uns jetzt alles ausgerollt und ausprobiert. Geheimdienstliche Überwachung, digitalisierte Möglichkeiten, Menschen zu lenken, Meinungsmache, Medienmache, das politische Spektrum ist. Und jetzt, und die Wirtschaft, da wissen Sie ja viel besser Bescheid, welche Mechanismen da dann greifen und welche Strippen man dann da zieht. Und ich finde das super krass. Ich finde es so krass. Und da weiß ich dann oft gar nicht, was ich dazu sagen soll. Deswegen konnte ich lange Zeit mich auch nicht äußern, weil ich dachte, oh Gott, was soll ich denn da jetzt noch dazu sagen? Und ja, was passiert mir denn dann? Und ich glaube, so geht es halt ganz vielen Leuten.
Liebe Frau Seibold, also ich danke Ihnen für diese tollen Worte, dass Sie vor allem auch so persönlich waren. Vielleicht haben Sie noch ein paar Dinge, die Sie zum Abschluss loswerden möchten. Irgendwo macht das ja auch Hoffnung, was Sie gerade gesagt haben. Das ist eben auch, das ist so mein Spruch, den ich oft bringe, dass ich eben auf der einen Seite das Modell habe, auf der anderen Seite die Realität. Und es wird immer größer, dass immer mehr Menschen erkennen, dass es nicht stimmt, nicht real ist, dieses politmediale Modell. Vielleicht noch ein kurzes Schlussstatement. Was macht Ihnen Hoffnung?
Also mir macht Hoffnung, dass wir jetzt hier sitzen und sprechen, weil jeder Diskurs, jede Begegnung hat aus meiner Sicht etwas Einzigartiges. Und das sage ich jetzt auch einfach als Botschaft an alle Menschen. Egal wo ich bin, ob im Supermarkt, im Bus oder im Freibad, ich kann mit meinem ganz kleinen Funken immer was bewirken. Und hier in Wiesbaden finden teilweise in bestimmten Freibädern am Tag im Sommer 10 Diebstähle statt. Das ist für die Landeshauptstadt, die einstmals eine großartige Kultur- und Kurstadt war, eigentlich nicht auszudenken. Aber wenn ich zufällig in diesem Freibad bin, dann kann ich was bewirken. Ich kann mit Menschen in Kontakt treten, ich kann mit denen reden, ich kann auch davonrennen, ich kann den Bademeister rufen, ich kann was auch immer machen, aber ich kann etwas tun. Und jeder Einzelne ist wichtig. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn wir denken, ich kann nichts bewirken. Doch, jeder Einzelne kann was bewirken. Und wenn es nur was ganz Kleines ist, und das ist mein Statement zu dieser momentanen Situation, jeder Einzelne ist wichtig.
Großartig. Ja. Ich danke Ihnen dafür und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass jeder bei sich anfängt und dann von innen nach außen lebt. Das ist was Wichtiges. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Ich danke Ihnen für diese Offenheit, für dieses tolle Gespräch und freue mich auf eine Fortsetzung in Bälde. Liebe Zuschauer, bitte das Video mit Freunden und Bekannten teilen und natürlich die Links zu Frau Seibold veröffentlichen wir unter diesem Video wie gehabt. Also auf bald. Vielen Dank.